Warum wird das Racial Profiling überhaupt von Behörden betrieben? Was versprechen Sie sich davon?
Das ist eine gute Frage und diese Frage könnte man auch an Polizeivertreter, Gewerkschaften, Institutionen stellen. Oft wird halt angeführt, das beruhe ja auf Erfahrungen und die Polizei würde nicht mal das so betreiben, wie wir das kritisieren, sondern das sei ja einfach, Polizisten hätten Erfahrungen, wüssten schon, wen sie da ansprechen müssen. Das Problem ist halt eben, dass es so ein, wie so ein Perpetuum mobile ist. Als Polizei trifft man sozusagen auf Menschen, die tendenziell irgendwie Verbrechen begehen, also mit denen hat man als Polizist mehr zu tun als Normalbürger. Dann kontrolliert man halt irgendwie verstärkt Leute, die man anhand vielleicht von Vorurteilen in diese Schublade steckt, die sind vielleicht auch sozusagen statistisch auch auffälliger, sage ich jetzt mal, im Sinne von, dass vielleicht zum Beispiel eher eine Gruppe, die statistisch grundsätzlich mehr Verbrechen begeht, auch sozusagen in der Gruppe von Migranten halt eher vertreten ist, zum Beispiel junge Männer. Es gibt aber dann halt auch noch den anderen Aspekt, dass es auch Straftaten gibt, die nur von Ausländern sozusagen begangen werden können, wie zum Beispiel ausländerrechtliche Sachen, die man als Deutscher gar nicht schuldig machen kann. Und so wird dann dieses System von Erfahrung verstärkt und man ist dann halt der Meinung, man arbeitet ja nur mit seiner Erfahrung und hätte ja gar keine Vorurteile. Das Problem ist, dass selbst Polizeiwissenschaftler eben festgestellt haben, dass eben dieses Racial Profiling total ineffektiv ist und dass natürlich halt auch Möglichkeiten gibt für Leute zu sagen, ich will nicht auffallen, dann verhalte ich mich ganz konträr zu diesen Stereotypen, die die Polizei da hat und als Erfahrungswerte ausgibt. Also es ist nicht mal effektiv, aber die Polizei ist halt der Ansicht, dass es das wäre.
Ja, und nicht nur die Polizei, nur ist in der Diskussion um Racial Profiling auch immer wieder sind Stimmen laut geworden, die sagen, ja, wir wollen das, denn es schützt uns. Die Frage ist allerdings nicht nur, ob es das wirklich tut, sondern auch, was bedeutet es auf der Gegenseite für die Betroffenen? Warum ist es für diese Leute diskriminierend und auch mit welchen Stereotypen wird da vielleicht umgegangen?
Für die Betroffenen ist das natürlich, sie merken halt, ich werde hier nicht so akzeptiert, wie ich bin, als in der Regel unbescholtener Bürger, sondern werde halt anders behandelt. Und das hat psychische Aspekte halt auch, ne, weil man sich dann denkt, so okay, man, das führt auch vielleicht dazu, dass Menschen sich irgendwie anders verhalten, also dass sie zum Beispiel gewisse Orte vielleicht meiden und das können wir in einer demokratischen Gesellschaft, in einem Rechtsstaat nicht wollen, dass Menschen anhand von so oberflächlichen Merkmalen, ohne dass sie sich irgendwie schuldig gemacht haben, anders behandelt werden und eben halt diskriminiert werden. Das bedeutet ja Diskriminierung. Ich werde anders behandelt aufgrund eines solchen Kriteriums und das ohne, dass ein sachlicher Grund davor liegt. Und es wird halt auch so eine Machtkomponente ausgespielt, ne? Also ich bin die stärkere Institution, Person und du musst jetzt hier das machen, also das wird auch gespürt von Leuten und das wird halt auch als zwar nicht physische, aber psychische Gewalt halt erlebt von den Betroffenen.
Fragt man einmal rum, nämlich deutsche weiße Hautfarbe, dann reagieren ganz viele auch erstaunt und sagen, das können sie sich gar nicht vorstellen in Deutschland. Ja, natürlich gibt es Neonazis und auch Rechte, aber es gibt keinen institutionalisierten Rassismus, es gibt keinen Alltagsrassismus. Das wird immer wieder gesagt und doch wissen wir von der Opferperspektive, dass dem nicht so ist. Was denkst du, warum ist gerade Alltagsrassismus so ein Thema, über das wenig geredet wird und das auch so ein bisschen unbekannt in der Gesellschaft bleibt?
Also erstmal möchte man selber kein Opfer sein und zweitens kommt dann noch dazu, dass man sagt, ja, das ist jetzt, da hat mich jetzt jemand beschimpft oder da wurde ich jetzt irgendwie kontrolliert oder da wurde ich jetzt schlechter behandelt, aber mir ist ja noch nichts passiert, ich bin ja nicht verprügelt worden oder mein Haus ist nicht angezündet worden. Ne? So, man denkt halt auch so als Opfer in diesen Extremen. Aber das sind halt eben tägliche Mikroaggressionen, die sich halt summieren und die dann halt auch Affekte haben, dass man sich zurückzieht oder gereizter ist oder, ne, das geht halt an einem nicht spurlos vorbei, auch wenn es halt eben nur kleine, in Anführungszeichen Einzelfälle sind, die sich dann aber eben, weil sie im Alltag passieren und alltäglich sind, summieren. Und dann halt eben auch so einen großen Effekt auf das, wie es schon heißt, alltägliche Leben halt haben. Das ist halt sehr bedrückend. Und zu dieser Frage des institutionellen Rassismus kommen wir zwar jetzt so ein bisschen vom Racial Profiling weg, aber wenn man sich zum Beispiel guckt, wie in der NSU-Mordserie mit den Opfern umgegangen ist, also mit welchen Stereotypen den Opfern begegnet wurde, ohne irgendwelchen Sachgrund, sie sozusagen, wo gefragt wurde, hier die Getöteten sind quasi, die waren doch bestimmt Verbrecher, einen anderen Grund kann es doch für den Tod dieser Person halt nicht geben, dann kann man daraus halt auch ableiten, wenn das jetzt schon höhere Kriminalbeamte sozusagen so auftreten, wie es vielleicht grundsätzlich in der Institution nicht bei allen Polizisten und Polizisten ist, aber halt eben doch verbreitet sein könnte.
Wir haben quasi im Vorfeld darüber geredet, dass du bei der Opferberatungsstelle der LAMSA auch bist und ihr habt sicher immer wieder Berichte auch von Racial Profiling und von Alltagsrassismus. Wann kann sich jemand an euch wenden und vor allem, wie sieht dann euer weiteres Vorgehen aus?
Genau, also wir sind nicht die Opferberatungsstelle, sondern wir sind die Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus und Diskriminierung. Das heißt also, wenn noch keine Gewaltkomponente sozusagen da ist, dann kann man sich an uns wenden. Im Gegensatz zu der Opferberatung für Opfer von rassistischer Gewalt. Aber zu deiner Frage, wann kann man sich an uns wenden? Das kann man halt machen, wenn man der Meinung ist, Diskriminierung aufgrund seiner Ethnie oder aufgrund der Religion oder der Herkunft oder der zugeschriebenen Herkunft erlebt zu haben, ob das ist bei einer Bewerbung, bei einer Behörde oder im Alltag oder wenn man eine Wohnung mieten möchte oder auch wenn man das Gefühl hat, ich wurde hier allein aufgrund meines Aussehens kontrolliert, weil ich vielleicht People of Color bin oder irgendwie anders von den Beamten als fremd zugeschrieben werde. Genau, dann kann man sich an uns wenden, das kann man telefonisch machen oder persönlich oder per E-Mail oder sogar per WhatsApp. Wir gucken dann halt individuell, was kann man jetzt machen, ne? Und für jeden gibt es auch eine andere Lösung. Jemand sagt, ich möchte da vielleicht offensiver rangehen und jemand anders sagt, ich möchte vielleicht nur darüber sprechen oder wir schreiben einen Beschwerdebrief zusammen oder wir helfen dabei, einen Beschwerdebrief zu schreiben oder wir fragen nochmal nach. Also das sind ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die wir machen können. Wir können mit zu einem Vermittlungsgespräch kommen, so agieren wir. Und was halt ganz wichtig ist, wir sind parteiisch, also wir sind auf der Seite der Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind und versuchen jetzt nicht einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Person, die diskriminiert hat und der Person, die diskriminiert wurde, sondern wir versuchen, die Person zu unterstützen, die diskriminiert wurde.
Das sind ja jetzt alles quasi Dinge, wenn es schon passiert ist, wenn es schon dazu gekommen ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, was man auch als Einzelperson gegen Racial Profiling machen kann. Und zwar nicht nur als Opfer des Ganzen, sondern auch wenn man Zeuge von so einer Art von Diskriminierung wird. Was ist da die beste Strategie, die beste Vorgehensweise?
Ich glaube, so ein Patentrezept gibt es nicht. Und darüber wollen wir auch heute Abend im Puschkino sprechen, weil wir nach dem Film ja auch in einem Podiumsgespräch eine Diskussion haben, wo zum Beispiel eine Vertreterin von der Kampagne gegen Opfer von rassistischer Polizeigewalt da ist und jemand, der seine Doktorarbeit gerade dazu schreibt, welche Effekte das Racial Profiling auf Jugendliche und junge Menschen hat. Und da wollen wir halt auch eben darüber sprechen, was kann man als Einzelner tun, als Betroffener, aber halt auch als jemand, der nicht betroffen ist und dazusteht. Ich persönlich, wenn ich das Gefühl habe, da wird jemand einer Racial Profiling-Kontrolle unterzogen, beobachte das Ganze. Also ich gehe dann auch nicht irgendwie aus dem Bahnhof raus, sondern bleibe halt stehen. Ich greife aber auch nicht ein, um da nicht sozusagen die Situation anzuheizen. Und wenn die Person mitgenommen wird zur Wache quasi, spreche ich sie an und frage, ob ich warten soll oder ob ich jemanden anrufen soll. Das ist meine individuelle Strategie und die würde ich gerne auch heute Abend auch mit Betroffenen diskutieren, wie sinnvoll das ist. Und da gibt es auch sicherlich andere Möglichkeiten. Aber wichtig ist, Betroffenen von Racial Profiling als selber nicht betroffene Person ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Vielleicht kommen wir heute Abend zu ein paar interessanten Ideen, wie man da vorgehen kann.